Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Gesa Ufer, heute direkt vom Friedrichplatz in Kassel mit einem großen Documenta-Spezial. Zum 15. Mal eröffnet morgen die inzwischen wichtigste Schau zeitgenössischer Kunst. Und wir senden schon heute live eine Stunde lang mit tollen Gästen. Wir sind hier mit unserem Ü-Wagen vor Ort und schauen direkt auf das Friedrichianum und die große Documenta-Halle. Das Wetter könnte perfekter und die Erwartungen kaum größer sein. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn es denn ein Motto für diese 15. Documenta gäbe, dann wäre das große Motto natürlich das Wort Lumbung. Das haben wir inzwischen wahrscheinlich alle gehört. Lumbung ist das indonesische Wort für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohl der ganzen Gemeinschaft gelagert wird, und diese überschüssige Ernte, die wird geteilt. Dieses Prinzip Lumbung, das ist hier groß implementiert worden von der künstlerischen Leitung dieser 15. Documenta, von der Ruan Grupa aus Indonesien, und zwei Mitglieder dieses Künstlerkollektivs sind jetzt bei mir und ich freue mich sehr. Welcome Farid Rangkun und Ajing Nurul Aini. So nice to have you here.
Hallo.
Pleasure is all ours.
Also es muss ja relativ schwierig gewesen sein, dieses Prinzip des Lumbung, das ja aus dem ländlichen Indonesien stammt, hier nach Kassel überhaupt zu transponieren. Wie sind die beiden vorgegangen? Was war die Idee? Wie kriegt man so ein Prinzip in einer Stadt wie Kassel überhaupt an den Start?
We learned this term, Lumbung. We think that this is kind of like similar way with what we're doing in our practice.
It's not necessarily rural, but it's agricultural.
Agriculture.
We use it already, and then when we had to come up with a proposal, we used what already there. We are doing it already, you know, and we will still be doing with or without Documenta, let's say.
Also es ist auf jeden Fall ein Prinzip, erklärt Farid, was eben nicht zwangsläufig aus dem ländlichen Raum kommt, was aber eben aus der Landwirtschaft kommt, und ein Prinzip, das Sie als Künstlerkollektiv sowieso schon lange angewandt haben. Und Sie waren sehr erfreut natürlich darüber, dass die Documenta dieses Prinzip auch hier in Kassel haben wollte. Also wenn man nach Kassel kommt auf diese Documenta, wie groß sind denn die Chancen, bei diesem Prozess dann auch wirklich teilzunehmen? Normalerweise kommt man ja wirklich nur vielleicht einen Tag, einen halben Tag, ein paar Stunden hier auf die Documenta. Inwieweit hat man da überhaupt Chancen, zum Teil dieses Prozesses zu werden?
If like, you know, someone who can only be here for half a day, see the work or location that speaks the most to you and just like stay there. That type of experience is as valid as the experiences that have, I don't know, full 100 days. See how Documenta 15 unfolds, because it's going to be also a surprise even for us, you know?
Because like we have these 39 venues now, and even for this June we have more than 100 programs. And also, as I said, many artists will open their space.
Also weniger ist mehr, raten die beiden. Wenn jemand wirklich nur die Chance hat, ein paar Stunden herzukommen, there's one kind of annoying discussion, this anti-Semitic discussion, and I don't want to revisit it with you, but still I'm really interested in how you experienced this discussion. Was it like, I don't know, like in Indonesia would have happened it? I'm gonna translate in German. Jede Documenta braucht so ein bisschen ihre Aufreger, und hier ging die Diskussion ja schon vor Monaten los aufgrund eines Kasseler Blog-Eintrages, in dem es hieß, die Leitung von der Ruan Grupa aus Jakarta würde Institutionen unterstützen, die für den Boykott Israels und israelischer Kunst stünden. Die Vorwürfe, die haben sich nicht erhärtet. Ich möchte von den beiden trotzdem nochmal einfach wissen, wie sie diese Diskussion erlebt haben.
Yeah, thank you for not willing to revisit it as well. Like for us, we don't have anything to add but the open letter, you know, up until now, it's still there. But the last part of the question, of course, it's going to be, it's like every context, every localities have their own challenges, no? In Indonesia, for example, of course, we have several things that are kind of sensitive and hard to talk about as well. Like up until now, because of our history, we couldn't openly discuss about communism, for example, as well, you know. So that's how we understood it and understand it up until now. So yeah, it is part of a lot of things that are happening. It's not going to be done and finished by us being there, of course, because it's larger than us and our capacities as well. But if we can kind of like help the discussion further to our friends here, then that's a price to pay, let's say. But yeah, that's it. That's what we can say for now.
Ja, also Farid sagt, natürlich ist Ihnen völlig klar, dass er ist dankbar, dass wir diese Diskussion nicht wieder aufrollen. Und er verweist auch nochmal auf den offenen Brief, den Juan Grupa geschrieben hat. Und er sagt, natürlich ist Ihnen klar, dass jeder Ort seine spezifischen Herausforderungen hat. Jeder Ort hat seine Tabus. In Indonesien wird bis heute nicht offen und unvoreingenommen über Kommunismus gesprochen. Aber er sagt ganz klar, wenn die beiden irgendetwas beitragen können zu dieser Diskussion, wenn sie irgendwie helfen können, dass diese Diskussion konstruktiv weitergeht, dann ausgesprochen gerne. Still, I wonder, is it true that there are no artists, no groups from Israel? Which is kind of bizarre, because the idea of collaboration, of working together, is kind of profound in the kibbutz system, for example. Was mich interessiert, war es trotzdem mal vielleicht, warum keine Künstler, keine Kollektive aus Israel eingeladen sind, wo doch die Idee des gemeinsamen Kollaborierens gerade in der Kibbutz-Kultur im Grunde inhärent sind und sich das geradezu aufdrängen würde.
Yeah, we do agree, and then we talk about kibbutz as well for Lumbung. And then it's not true that there's no Israeli. There are Israeli. I don't want to name names because, like, in the list we have 1,400 names of collaborators, individuals, you know. And then, yeah, that one is not. It's just not true. That's it.
From yeah, okay. Us. Also, die beiden sagen, das stimmt. Sie haben auf jeden Fall darüber nachgedacht und diese Nähe zum Kibbutz-System ist tatsächlich auffallend. Und es ist nicht wahr, dass keine israelischen Künstler, Künstlerinnen eingeladen sind. 1,400 Menschen nehmen an dieser Dokumenta teil und es sind sehr wohl Künstlerinnen und Künstler aus Israel da, die sie jetzt aber nicht namentlich nennen wollen. Thank you so much for joining us and good luck for this 15th Dokumenta. Ich sag schon Berlinale. Für die 15. Dokumenta.
Thank you very, very much and hopefully you and everyone enjoy the experiences and beautiful day as well.
Yeah. Terima kasih. Thank you.
Kompressor von der Documenta 15 in Kassel. Und bei mir ist jetzt unser Kunstkritiker Ingo Arendt. Ingo, es ist kein Zufall, dass wir dich hierher eingeladen haben und dass wir auf deine Eindrücke so besonders gespannt sind. Du bist nämlich wie kaum ein anderer Kunstkritiker regelmäßig auf Kunstevents in der ganzen Welt unterwegs. Du bist ein Weitgereister, kann man so sagen. Und mit dir wollen wir vor allem klären, wie das Konzept und ob das Konzept dieser Documenta-Ausgabe aufgeht. Du musst erst mal erzählen, mit welchen Erwartungen du hergekommen bist. Es gab ja im Vorfeld doch einige Diskussionen, Verwerfungen und du warst, ich glaube, nicht so hingerissen, als du hier ankamst, oder?
Ich würde sagen, liebe Gesa Ufer, das Lumbung-Konzept an sich ist ein total interessantes Konzept. Diese Reisscheune und das gemeinsame Wirtschaften und die Überschüsse verteilen in einer Zeit, wo man natürlich über Solidarität neu nachdenken will. Also abstrakt gesehen ist das ein tolles Konzept. Ich habe immer nur nie richtig verstanden, wie würde sich das jetzt in Kunst übersetzen lassen. Das hat sich für mich wie ein Sozialprojekt oder ein sozialpädagogisches Projekt angehört. Und als solche sind ja auch Juan Grupa eigentlich bekannt geworden, auch wenn sie auf vielen Biennalen unterwegs gewesen sind in der Welt, in Sao Paulo, in Sonsbeck und so weiter. Und ich habe sie dann ein paar Mal im Vorfeld oft besucht im Ruru-Haus und fand die Atmosphäre immer auch angenehm. Habe mich dann aber immer gefragt, wo bleibt jetzt eigentlich die Kunst? Mhm. Sozialpädagogische Hinterhofbegrünung, Fahrrad reparieren, antirassistisches Fußballspielen und so weiter. Und habe dann nie so richtig verstanden, wie das jetzt sich eben in diese in unsere Kunstidee würde übersetzen lassen. Und jetzt bin ich eigentlich doch positiv überrascht von dem, was ich hier sehe. Die gute Stimmung, von der ja auch unheimlich viele Besucher hier ständig sprechen, hat, glaube ich, nicht nur etwas damit zu tun, dass es diese bei der Eröffnung der Pressekonferenz am Mittwoch diese tolle Karaoke-Performance von dem indonesischen Künstler Agus Amal Mpto gegeben hat, sondern sie hat auch was dazu tun, dass man mit dem Eintritt in das Fridericianum nicht so das Gefühl hat, ein Tempel der Moderne öffnet, wo die ganz große heilige Kunst uns präsentiert wird und vor der wir so in die Knie gehen müssen, sondern ich hatte so das Gefühl, die Leute hatten den Eindruck, das ist ihr Haus.
Ja.
Sie können da reingehen und etwas machen. Es gibt eine Kita, man konnte Schach spielen, es gibt eine Do-it-yourself-Werkstatt, in der Dokumentarhalle kann man Skateboard fahren, also das ist ein Angebot, Angebot zum Mitmachen. Und dieses positive Grundgefühl hat sich eben übertragen.
Ja, interessant. Jetzt haben wir auch tatsächlich gleich noch einen nächsten Gast, der viel dazu sagen kann, wie dieses vielleicht auch Miteinander funktioniert und der hier nicht nur bei dem Fußballspielen, was du schon angesprochen hast, involviert ist, sondern auch im Fridericianum, nämlich David Zabel, gelernter Soziologe. Er moderiert Veranstaltungen zu Kunst, Politik und Kultur, spielt aber eigentlich hauptberuflich Fußball mit Kindern und Jugendlichen bei Streetbolzer e.V. hier in Kassel. Herzlich willkommen, David.
Ja, danke schön.
Du hast hier im Ruru-Haus, also im Wohnzimmer der Documenta, wenn man so will, mit der Ruan Grupa gemeinsam seit 2 Jahren schon die Documenta vorbereitet. Wie hast du das geschafft, jetzt den Fußball auf die Documenta zu holen?
Ja, ich denke, das war relativ einfach. Das Ruhrhaus ist ja in der ehemaligen Sportarena. Das war ja mal ein Sportartikelfachgeschäft. Und im Erdgeschoss, wo wir jetzt hier das Welcome Center vorfinden, wenn man da hinter die Bücherregale guckt, dann kann man zwei sehr große Wandbilder erkennen von Stadien. Und das ist so eine 3D-Animation, die sehr, sehr grau und trist ist. Und als ich durchgegangen bin, das erste Mal mit Reza, ist mir das direkt ins Auge gefallen, weil es so ein bisschen die Dystopie ist von UEFA, FIFA und DFB. Dieses grau, gleichgeschaltete, kommerzialisierte Zukunftsbild, das so droht. Und wir hatten dann die Idee zur Woche der Museen vor 2 Jahren, zur Kasseler Museumswoche, mit Streetbolzer gemeinsam etwas zu gestalten, so ein paar Sticker in die Fanränge da zu kleben, wo, glaube ich, seinerzeit Trikots und Fußballschuhe verkauft wurden. Und den Fans ein bisschen eine Stimme zu geben, auch mit einer Soundinstallation haben wir da was gemacht. Und ich habe seinerzeit als Freiberufler auch gerade ganz, ganz schlimme Corona-Zeiten hinter mich gebracht oder war gerade mittendrin. Und ich habe ein Büro gesucht und Reza und Iswanto haben gesagt, du kannst bei uns arbeiten. Und als ich gefragt habe, wie viel das denn kosten würde, haben sie gesagt 0 Euro und das war unschlagbar. Aha. Und seitdem bin ich dort und durfte sehr viel mitbekommen, mitgestalten auch und habe mich und meine Kollektive, bei denen ich hier in Kassel aktiv bin, total abgeholt gesehen. Zu jeder Zeit und ein sehr, sehr großes Maß an Wertschätzung wurde mir von Anfang an gegenübergebracht.
Das finde ich ja auch einen interessanten Punkt. Ingo, das ist ja vielleicht auch nochmal was, auf das du dann eingehen könntest, diese Art, wie sich Ruan Grupa wirklich mit ihrer Ankunft hier in Kassel nicht nur mit anderen Kollektiven vernetzt haben, sondern auch wirklich Wurzeln in der Stadt geschlagen haben. Ich glaube, einige der Kollektivteilnehmer sind sogar richtiggehend hierher gezogen mit ihren Kindern.
Zwei
sind richtig hierher gezogen. Das ist auch nicht unbedingt Standard, oder?
Naja, die vorherigen Documentas wurden eigentlich immer von Leuten geleitet, die doch eher so die Höhen der Hochkunst im Auge hatten. Und ich glaube, den Kasselern selber besonders unangenehm aufgefallen ist die Leiterin der Documenta 10, Katrin David, 1997, die sich immer sehr snobby sozusagen über die Provinzialität von Kassel ausgelassen hat. Und da ist natürlich so ein Ansatz, wie in Ruhr und Grupa gemacht haben, die eben einfach alle eingeladen haben zu kommen, egal um wen es ging, ob es um Bäcker ging, ob es um Urban Gardener ging oder sonst irgendwas. Natürlich ein ganz anderer. Und es wird auf den meisten Biennalen immer behauptet, man will die Biennale in dem Kontext situieren und mit den Leuten irgendwas zusammen machen. Und so, ich glaube, so prototypisch, wie das hier gemacht worden ist, habe ich das selbst auch noch auf kaum einer anderen Biennale gesehen.
Ja, David, und dein Projekt erzählt im Grunde ja davon, also du spielst regulär Fußball mit Jugendlichen, mit Kindern und das ist wieder so eine Art Sozialprojekt und dann hast du hier jetzt aber irgendwie indonesischen Fußball mit Kasseler Ultras zusammengebracht. wie das?
Ja, man muss dazu verstehen, dass Straßenfußball eigentlich einen Gegenentwurf zum institutionalisierten Vereinsfußball darstellt. Und der nimmt eigentlich genau die Elemente, die zum Lernen wichtig sind, und gibt sie in die Hände der Jugendlichen und Kinder. Also ganz viel im Vereinsfußball, ganz viel Lerninhalte sind stummgeschaltet, weil die wichtigsten Sachen übernimmt ein Schiedsrichter, ein Trainer oder andere hierarchische Personen im Verein. Und bei Streetbolzer ist das anders. Und wir machen uns natürlich bei Streetbolzer auch Gedanken über den modernen Fußball und wollen irgendwo auch kulturelle Bildung machen mit den Jugendlichen und wollen sie über die Fußballkultur bilden. Und wir arbeiten auch schon ganz lange mit dem Fanprojekt Fulle Stadt zusammen. Das ist ein sozialpädagogisches Projekt, was mit Fansozialarbeit auch unter anderem die Ultras in geregelte Bahnen lenken möchte, unterstützen will, junge Ultras begleiten möchte und natürlich auch bei einem Verein wie dem KSV, der in den 90ern, 80ern auch eine sehr, sehr große, traurige Historie mit Rechtsextremismus hat, nach und nach die Faschisten aus dem Stadion zu vergrämen. Und das wurde jetzt auch eindrucksvoll bewiesen, dass man da wirklich auf dem richtigen Weg sich befindet. Und aus meiner Sicht ist das Fußballstadion sowieso für Neonazis der wichtigste Ort, um junge Menschen zu erreichen mit ihrer Ideologie. Und wenn wir diese Räume ernster bespielen, dann kann man viel verändern. Und ich glaube, man hat dann auch sehr schnell gemerkt, als wir mit Reza und den Verantwortlichen vom Fanprojekt über Fußball gesprochen haben. In Indonesien ist man nicht in der FIFA.
Ah, ja.
Das merkt man in der Fankultur auch sehr. Und die Kasseler Ultras, die schauen neidisch rüber, was da alles möglich ist und wie die Fankultur dort wirklich auflebt. Und da hatten wir sehr viel zu diskutieren. Und dann entsteht auch was, wenn Menschen sich treffen und wenn wir so ein Nongkrong machen im Ruhehaus mit den Verantwortlichen auch vom KSV, die uns sehr unterstützen, dann entstehen sehr, sehr schöne Ideen, wie auch das Projekt, was wir jetzt vorhaben.
Im Grunde idealtypisch also für die Idee der Juan Grupa, David Zabel von Streetbolzer e.V. und bei dieser Documenta einer von, ich glaube, 1400 Mitwirkenden. Ganz herzlichen Dank und danke auch nochmal an Ingo Arendt. Wir sprechen gleich nochmal weiter. Sie hören den Kompressor mit einer Spezialausgabe direkt von der Documenta aus Kassel und ein echtes Paradebeispiel für das Prinzip Lumbung, über das wir ja hier viel schon gesprochen haben. Das ist eine Gruppe aus Thailand, bei der auch das Prinzip oder wir können fast sagen der Dreiklang von Solidarität, Nachhaltigkeit und Kunst wirklich in eins fällt. Das Kollektiv Ban Nork nämlich. Ban Nork ist jetzt bei mir in Person von Pornpilai Memalai. Welcome Hello. To our show.
Hello. Hello, thank you.
Und Alfred Banse.
Hallo.
Wie sieht Ihre Kunst genau aus?
Yeah, I think first of all you will hear the skateboard sound on the mini ramp first before you actually notice that there's a mini ramp, and then after that we have the music. Basically when you already arrive there you will find that it's a platform where there are so many things happen there. The shadow puppet that made from cow skin and made from the province that where we came from, and the installation of the video of the farms, and also the performance of the shadow puppet player in the farm, and also with this skateboard ramp that people keep skateboard around there. So basically it's like a landscape that people come and churn or churn the milk together.
Also es ist wirklich wie so eine Landschaft, die Menschen gemeinsam begehen können. Und es geht auch wirklich um Milch, die man dann gemeinsam trinken kann. Man hört, wenn man reinkommt in die Dokumentarhalle, tatsächlich als erstes die Skateboarder in der Halfpipe. Also es ist richtig eine große Halfpipe aufgebaut, die so aussieht, wie man sich eine Halfpipe vorstellt. Also mit Graffiti und sehr, sehr urban. Dann hört man Musik ganz laut und dann sieht man auch schon die Schattenfiguren. Schattenfiguren, die auch hier auf der Documenta hergestellt werden in einem Workshop und die auch aus der Provinz in Thailand stammen, aus der jetzt dieses Projekt stammt. Der Name Ban Nork, das bedeutet so viel wie ländlich, landeinwärts. Und Sie sind vor allem in der thailändischen Provinz Ratchaburi tätig. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie sieht die Landschaft dort aus und mit welchen Problemen ist Ihr Kunstkollektiv dort eigentlich besonders konfrontiert?
Right, yeah. We are located in one of the district named Nongpo in the Lachburi province. So this district mainly has the dairy farm as the main occupation there. It is actually outside of the city, but it is semi-urban and rural there. Nowadays, there are very few young farmers. For the globalization and also the capitalism and also the industrialized situation, that the old farmers, they cannot really kind of improve the farm management to follow the fast development of the globalization. Yeah.
Also Paunpilar im Memalai hat uns gerade erklärt, dass die Provinz, in der sie tätig sind mit ihrem Künstlerkollektiv, ja eher in der ländlichen Region beheimatet ist, in einer Art mittelgroßen Stadt, in der vor allen Dingen die Milchwirtschaft eine große Rolle spielt. Und hier sind die Folgen der Globalisierung ganz deutlich zu spüren. Es gibt ein Nachwuchsproblem, also es gibt kaum junge Milchbauern, die nachwachsen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Wirtschaft, so wie sie hier betrieben ist, mit diesem globalisierten Markt einfach nicht standhalten kann. Also die Modernisierungen, die in der großen Agrarwirtschaft stattfinden, die sind hier in der thailändischen Provinz so überhaupt nicht zu leisten. Und jetzt müssen Sie uns natürlich nochmal erklären, was haben Milchbauern, thailändisches Schattenspiel und Skateboardfahren miteinander zu tun?
Am Anfang wurde die Frage gestellt, wie die Landschaft da aussieht in Nong Pu. Das ist eine flache Landschaft und das war ursprünglich waren das Reisbauern. Dann wurde das umgestellt nach und nach und die Bauern wurden gesagt, macht jetzt mal in Milch. Dann wurde nach und nach wurde Land verkauft und es hat sich eine Industrialisierung da entwickelt. Eine Autobahn, ich weiß nicht, 4-8-spurig, führt mitten durch das Dorf. Eine vollkommene Veränderung einfach. Eine Urbanisierung, die dazu führt, dass die nächsten Generationen sich auch kulturell anders orientieren. Nämlich dann ist halt eine urbane Kultur entsteht da. Mit Skateboard, mit Hip-Hop und weiß nicht was allem. Das sind Gleichzeitigkeiten, die genauso in Thailand wie in Deutschland, hier in dem kleinen Dorf, wo ich herkomme, Baunatal, relevant sind. Ne?
Aber was mir wirklich noch nicht ganz klar ist, wie geht denn das jetzt alles zusammen mit dem Skaten? Also was hat denn das Skaten in der thailändischen Provinz zu suchen?
It's a process of coming together and then skateboard and then that means this is like a very interesting community and then also this bring the energy to have a dynamic on the space. So it also relate to this collectivity activity that the demons and the gods, they kind of collaborate together to churn the ocean of the milk to achieve the very magical thing. One of the thing is the female cow that will appear as a character there that you will see one of the very nice achievement. Yeah.
Alfred Banzel, vielleicht können Sie uns da auch noch mal so ein bisschen helfen. Das ist sozusagen der mythologische Überbau zu diesem ganzen Kunstwerk. Es geht hier um die Götter und Dämonen. Es geht um eine Göttin, die sozusagen der weiblichen Kuh auch in irgendeiner Weise nachempfunden ist oder Anteile von ihr hat. Und diese Kräfte gemeinsam, die führen dann im Grunde, die rühren sozusagen zusammen all die Kräfte, die dann diese Milchprodukte zu dem werden lassen, was sie sind. Ungefähr so?
Ja, so ungefähr so. Das ist halt ein Teil des Ramayana, eines alten Mythos, eigentlich aus dem Hinduismus, der im Buddhismus in Thailand auch eine große Rolle spielt. Die Geschichte ist ungefähr die, dass die Götter ihre Unsterblichkeit verloren haben und sie wiedergewinnen wollen. Und sie entscheiden sich nur gemeinsam mit den Dämonen, können sie das schaffen. Sie versprechen den Dämonen, ihr bekommt auch etwas ab am Ende. Dabei gelingt es dann wirklich halt, dieses Unsterblichkeitselixier dann hervorzubringen und daraus entsteht dann die ganze Welt wieder neu. Unter anderem auch die heilige Kuh Surapi. Die Kuh muss dann ganz viel arbeiten, um alles das zu schaffen und wird dann ganz müde davon. Und sie entscheidet sich, dass sie weiter reist und sie reist nach Deutschland und taucht dann in den Grimmschen Märchen auf. Und dort ist sie eine verzauberte Prinzessin, die am Ende dann halt natürlich wie in jedem Märchen den König heiratet.
Wahrscheinlich auf dem Skateboard.
Ja, wahrscheinlich.
Alfred Banse und Porn Pillai Mimalai, ganz herzlichen Dank. Das Kollektiv trägt den Namen Bahn Norg und ist zu besichtigen in seiner ganzen Pracht und Vielfältigkeit in der Dokumentarhalle. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, und ganz wichtig noch, es gibt auch gemeinschaftlich produzierten Joghurt zu kaufen in dieser Halle. Eine Gemeinschaftsproduktion von Bauern aus Thailand und aus Hessen. Sie hören den Kompressor live von der Documenta 15 aus Kassel, der inzwischen wichtigsten Show aktueller Kunst weltweit. Wir senden nach wie vor von unserem Ü-Wagen aus, hier auf dem Friedrichplatz. Und wir sind sehr, sehr froh, unseren Kunstkritiker Ingo Arendt bei uns zu haben. Ingo, ein Kritikerkollege hat nicht ganz zu Unrecht geschrieben, diese Documenta würde anmuten wie ein großes internationales Treffen von lauter NGOs. Die guten Absichten und die politische Agenda sind unübersehbar, aber die große Frage, die man sich ja bei all diesen Werken oder bei vielen Werken hier stellen kann, ist das überhaupt Kunst?
Ja, also liebe Gesa Ufer, es hat im Vorfeld oder auch als Motto der von Ruan Krupa ja so einen Satz zirkuliert über die Documenta 15, der hieß »No art, make friends«. Keine Kunst macht lieber Freundschaften und Verbindungen herstellen. Ja. Und da hatte man natürlich die Befürchtung, naja, das gibt jetzt so eine riesen Mall mit sozial-ökologischen Initiativen. Aber ich glaube, das Beispiel und das Gespräch, was wir gerade von Bahn Nord gehört haben, ist ein gutes Beispiel dafür, wie die meisten dieser Initiativen, vielleicht nicht jede antirassistische Fußballinitiative und so weiter, aber doch eben mit der Ästhetik als Ausdrucksform arbeiten und auch über Ästhetik mit der Gesellschaft kommunizieren wollen. Die schreiben nicht nur Pressemitteilungen oder machen eine Eingabe beim Parlament oder, sondern sie gehen an die Öffentlichkeit und kreieren ästhetische Formen, die vielleicht nicht unserem klassischen Kunstbegriff entsprechen, dem klassischen Objekt, ja, irgendeinem Werk eines großen Malers, einer Skulptur oder Malerei, sondern ich sage jetzt mal, vielleicht klingt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber so Proto-Kunst, so ganz knapp vor der klassischen Kunst, ja. Hybrid-Kunst sind, ja. Die kann manchmal ganz simpel sein, wie bei dem Instituto de Artivismo von Tania Pruguera, wo ein kubanischer Künstler die Gesichter seiner Kollegen, die da alle inhaftiert worden sind in Kuba, auf Pappe gemalt hat und den dann über so einen Stab gehängt hat, sodass man diese Gesichter, die leeren Gesichter sehen kann, der Leute, die er vermisst. Es kann aber auch ganz raffiniert eben ausgehen, wie zum Beispiel Ferras Publishing, eine Truppe, die in Berlin beheimatet ist und sich mit der Entwicklung des Verlagswesens und der Literatur in den arabischen Ländern auseinandersetzt. Die haben im Hübner in der Hafenstraße hier ja. In Kassel eine total interessante Comic-Ausstellung gemacht, wo sie bestimmte Erzählungen über die Entwicklung der arabischen Literatur und auch über die Entwicklung der Moderne, der transatlantischen Moderne, sozusagen aus der Perspektive eines queeren Paares nacherzählt haben und damit sozusagen Narrative versuchen zu brechen im Modus der Comic oder der Graphic Novel.
Ja, ich verstehe. Also es sind wirklich, du würdest sagen, es gibt einfach auch doch ganz klare, ästhetisch herausragende Produktionen, die das Wort Kunst absolut verdienen, wenn ich dich richtig interpretiere.
Es gibt solche, von der ganzen Schattierung, von relativ simpel bis sehr raffiniert, eine unglaubliche Menge von Sachen, wie heute Morgen war ich noch bei der Skulptur von Mas Iaction, die eben aus geschädigtem Holz eine begehbare Treppe gebaut haben.
Ja. Ja, also das führt uns gleich zu unserem nächsten Gast, dieser Umgang mit Natur, mit Natürlichkeit. Matthias Einhoff ist hier am Friedrichplatz, wo ja das Headquarter von Ruan Krupa ist, das Ruru-Haus, das sowas eben wie ein Wohnzimmer ist zum Diskutieren, zum Abhängen. Und dort im Keller, wenn man da die Treppen runtergeht, da summt und brummt es auf so eine ganz merkwürdige Weise. Man findet dann irgendwann raus, das sind Hunderte, ja wahrscheinlich Tausende von verstärkten Bienen, die wir da soundtechnisch wirklich mitbekommen, Teil des Kunstprojektes Bcoin von Matthias Einhoff vom Berliner Zentrum für Kunst und Urbanistik. Matthias, toll, dass du da bist. Du hast im Grunde dich Lumbung-mäßig mit Kassler Imkern vernetzt und 15 Bienenstöcke mit Smart Technology überwacht, um jetzt den Bienen ein Mitspracherecht an ihrem Leben und dem Überleben zu verleihen. Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen erstmal wie eine Parodie, aber es ist ernst.
Durchaus. ja, es ist durchaus ernst gemeint. Wir wurden ja aufgefordert, als wir eingeladen wurden, vor 3 Jahren zu schauen, wie kann über kollektive Arbeit, wie kann kollektiv mehr erreicht werden, als vielleicht der Einzelne erreichen kann. Und es erschien uns wichtig, angesichts der ganzen Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen auf dem Planeten Erde, vielleicht den Gedanken der Kollektivität nochmal zu erweitern auf nichtmenschliche Akteure. Und denen tatsächlich auch versuchen, eine Stimme zu geben. Und das ist natürlich eine Sache, die man über die Jahrzehnte, Jahrhunderte auch immer wieder versucht hat. Dass die Herausforderung dabei war immer, dass der Mensch natürlich da stellvertretend für den nichtmenschlichen Akteur dastand. Und wir an einem Punkt in der Geschichte sind, wo wir auf Basis von Technologie durchaus in der Lage sind, diesen nichtmenschlichen Akteuren selber eine Stimme zu geben, ganz autonom.
Klingt super. Du sprichst da sogar von einem gemeinsamen Parlament. Ich glaube, am Sonntag wird zum ersten Mal die erste Sitzung ins Leben gerufen, ein Parlament von Menschen und Bienen. Aber mal ganz ehrlich, ist das nicht doch irgendwie ein bisschen viel verlangt von den Bienen? Also wie sollen die sich da einbringen?
Sie selber sind zugegen. Was wir gemacht haben über diese 2 Jahre, wir haben so Sensorkits entwickelt, die wir bei den Bienen einsetzen können. Und diese Sensorkits sagen uns eigentlich sehr viel darüber, wie es den Bienen in diesem Moment gerade geht. Und wenn man das jetzt noch weiter treibt, und das haben wir gemacht, kann ja ein Algorithmus diese Sensordaten interpretieren und sagen, denen geht's gut oder denen geht's nicht gut. Diese Daten sind dort vor Ort, in diesem Parlament von Menschen und Bienen, und sagen uns vor Ort, uns geht's gerade gut oder uns geht's gerade nicht gut. Das heißt, sie sind viel präsenter, als sie das sozusagen in ihrem Bienenstock sind, für den Menschen sozusagen lesbar.
Ingo Arendt, Widerspruch?
Nein, gar kein Widerspruch. Ich wollte nur noch mal darauf erinnern, dass es eine Kontinuitätslinie auf der Documenta mit der Beschäftigung von solchen Themen gab. 2012, Documenta 13, der Kuratorin Carolyn Bakajiev, die ist damals angefeindet worden von der Öffentlichkeit für ihre Bemerkung, dass es Wahlrecht für Bienen, für Hunde und Erdbeeren geben sollte.
Nicht?
Und hat diesen Diskurs des Posthumanen hier in der Documenta, die hat die Documenta benutzt, nicht irgendein internationales Symposium, um das zu implementieren. Letztendlich ist das eine Fortführung dieses Gedankens. Und da kann man sehen, wie die Kunstausstellung, auch die Documenta im Speziellen, ein Inkubator für solche neuen Philosophien und neue Ideen ist. Das ist eine Funktion auch einer solchen Ausstellung.
Ja, interessant. Also auch das definitiv ein Prozess, dem wir hier beiwohnen, Matthias Eichhoff.
Ja, auf jeden Fall danke, Ingo, für den Hinweis. genau, das ist ein Prozess, den wir natürlich weiterentwickeln. Das ist der Anfang. Wir haben jetzt am kommenden Sonntag um 5 Uhr die erste parlamentarische Sitzung von Menschen und Bienen. Die Bienen repräsentiert durch die Daten, die auf den Monitoren dort zu sehen sind. Und die Imker interpretieren das für uns Menschen und geben den Bienen dadurch über die Daten eine Stimme.
Matthias Eichhoff und sein Bee-Coin-Projekt zu erleben im Untergeschoss des Ruru-Hauses hier bei der Documenta 15 in Kassel. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch und Grüße an die Bienen natürlich.
Ja, ne? Werde ich ausrichten.
Ja, und wir wollen doch auch noch mal einen Blick auf die Stadt Kassel selbst werfen. Denn Kassel ist natürlich auch ein heimlicher Lieblings- oder Hauptakteur bei dieser Documenta. Und da ist wirklich ganz, ganz interessant in diesem Jahr der Osten Kassels. Heimlicher Lieblingsspot schon jetzt bei vielen Besucherinnen und Besuchern. Eine Gegend ist das, dieser Osten, die ja nicht gerade als malerisch zu beschreiben ist. Meine Kollegin Alexandra Mengel, die hat sich mit ihrem Klapprad Richtung Osten auf den Weg gemacht. Hallo Alexandra, nach Bettenhausen ging's. Wie war die Tour?
Ja, es ging erstmal trist los. Man taucht erstmal ab in die düstere Betonunterführung am Platz der Deutschen Einheit. Da hat das dänische Kollektiv Trampoline House eine Soundinstallation eingerichtet, Lautsprecher an der Wand, also schon jetzt mit Graffiti übersprüht und die ganze Unterführung vermüllt. Und aus diesen Lautsprechern sind Stimmen von Flüchtlingen zu hören, die dank des dänischen Asylsystems teilweise schon seit Jahren in solchen Internierungslagern sitzen.
And there's weird people here, but I know some children, they have a depression and sometimes they think to kill. So, yeah, I think just for that, because we don't have a freedom. We can't go in the way we want.
Das ist die Stimme von Ali, 12 Jahre alt, Kurde aus dem Iran. Eine dieser Stimmen, die in der Soundinstallation von Trampoline House zu hören ist. Und Hamid Al-Bey von Trampoline House, er ist sonst Karikaturist aus dem Sudan, hat mir erklärt, warum die Installation für das Kollektiv an diesem Ort, also warum Alis Stimme an diesem Ort zu hören sein sollte.
I think because I wanted a place where that's very familiar and it's not somewhere that you expect art, somewhere that you're just walking about, going about your day. And it's called The Walls Have Ears. And it's an Arabic saying about there's always someone listening. Because this work is about stories that are never told. So when you're walking like every day, you will hear a different sound. You'll hear something that's not familiar, you know, in the place that's very familiar.
Das Alexander, das entspricht jetzt aber dann doch, was wir hier hören, eher ja doch dem Bild von dem tristen Problemviertel. Würdest du sagen, es gibt da vielleicht auch noch andere lebensbejahendere Aspekte, die man hier entdecken kann?
Auf jeden Fall. Dadurch macht die Tour durch Bettenhausen dann auch so viel Spaß, weil man wirklich durch die Kunst, jetzt durch die Dokumente auch die Gegensätze dieses Viertels entdeckt. Also da ist völliger Verkehrsmoloch versus liebevoll sanierte Fachwerkhäuschen, die tatsächlich noch den alten Dorfkern repräsentieren. Man hat eindrucksvolle Industrieruinen wie dieses Salzmann-Areal, neben völlig profanen Gewerbeflächen und mittendrin dann so ein architektonisches Kleinod wie das Hallenbad Ost, was von der Documenta bespielt wird, ein wirklich ganz grandioser Bauhausbau von 1930, der ganz toll instand gesetzt ist und jetzt von dem indonesischen Kollektiv Taring Padi bespielt wird. Also das sind so die Gegensätze, die man entdeckt. Und da kann ich an Ingo Arendt anknüpfen, da ist eine Sinnlichkeit in der Neugier auf diese Orte und aber eben auch eine Sensibilität, eine eigene Ästhetik, beides.
Ein ganz besonderer Ort muss auch eine entweihte Kirche sein im Osten Kassels. Was passiert da?
Ja, das ist auch ein Documenta-Standort, St. Kunigundes, auch ein Bau von Ende der 20er Jahre. Der wird jetzt für die Documenta von Artis Resistance aus Haiti bespielt mit solchen Voodoo-Installationen. Und nach dem Lumbung-Prinzip, wo Kollektive wieder andere Künstler und Kollektive einladen, haben die Künstlerin Henrike Naumann dazugeladen, die vorher in Port-au-Prince mit denen schon zusammen so ein Museum of Trance gemacht hatte. Und wenn man jetzt in St. Kunigundes die Empore hochsteigt zur alten Orgel, dann findet man das.
Das ist eine Trance-Orgel, die wir aus einer schönen deutschen Schrankwand gebaut haben, in die wir Orgelpfeifen und CD-Ständer als so Klangkörper reingebaut haben. Und die ist gebaut vor die Ruine der alten katholischen Orgel hier und tritt in so einen Dialog damit. Und zugleich greift das aber auch die Nähe zu dem ehemaligen Clubs hier in Bettenhausen auf. Also nebenan war ja das Stammheim, das früher Aufschwung Ost war. Und ich stelle mir das so vor, dass in den 90ern an einem Sonntag, wenn man hier im Gottesdienst sagt, so die Beats von nebenan zu hören waren. Und das haben wir jetzt auch in unserer Schrankwandorgel aufgegriffen. Und so kommen auch diese treibenden Beats, erscheinen jetzt wieder in der Kirche zusammen mit den Arbeiten von unseren Kollegen aus Port-au-Prince.
Ja, Henrike Naumann. Und das ist wieder genau diese Verbindung aus Sinnlichkeit und einem Interesse, einer Sensibilität für diesen Ort, die diese ganze Tour durch Bettenhausen einfach so freudvoll macht.
Vielen Dank, Alexandra Mangel, mit Eindrücken aus dem Kunstquartier im Osten Kassels. Ja, 100 Tage lang geht diese Berlinale, der Beginn ist also morgen und ja, und das Leitungskollektiv von der Ruhr Grupa stellt immer wieder klar, das soll eben alles nur der Anfang sein. Es geht wirklich um den Prozess. Ingo Arndt, das ist nicht nur der Prozess, der hier etwas Besonderes darstellt. Es ist ja auch im Grunde die gesamte Logistik, auch das finanzielle System, was wir hier bei dieser Documenta erleben. Das ist im Grunde so eine Art Gießkannenprinzip, wenn man so will. Ne?
Es ist ein bisschen ein Gießkannenprinzip. Man hat sich darauf geeinigt, eben erstmals Honorare zu zahlen. Und die Künstlerkollektive, die dann in sogenannten Majelis, in so größeren Clustern sozusagen, sich nochmal verständigt haben, so ein bisschen basisdemokratische Kleingruppen, überlegt haben, haben, wie sie mit dem Geld umgingen. Jedes hatte 220.000 Euro. Das ist nach 10 Verhandlungen damit der Documenta erreicht worden, dass man sagt, das können die, da können die selber drüber bestimmen, sowohl was die Honorierung anbetrifft, wie auch die Produktionskosten. Und ich glaube, das ist keine zu unterschätzende institutioneller Bruch mit den bisherigen Regeln. Die Documenta ist eine Leitausstellung für alle großen Biennalen, aber auch für alle Museen und Institutionen in Deutschland. Also das wird sicher Folgen haben in der Frage, wie man in Zukunft mit der ökonomischen Basis von solchen Großausstellungen umgehen wird. Das ist ein Punkt, der da bei herausgekommen ist, sozusagen.
Wenn wir nochmal über das Prozesshafte dieser Documenta sprechen, Matthias Eichhoff, dann vielleicht auch nochmal an Sie, weil du gerade auch hier noch stehst mit den Bienen. Wenn wir über das Prozesshafte sprechen, wie geht es denn zum Beispiel für dich und die Bienen jetzt eigentlich weiter nach der Documenta? Gibt es da schon Pläne?
Ja, das ist wirklich erst der Anfang. Jetzt treten weitere Mitglieder ein, es werden weitere Sensorkits in weiteren Territorien verteilt und das ist im Prinzip ein Netzwerk, was immer weiter wachsen wird. Wir haben jetzt mit 15 Bienenvölkern gestartet und das Ganze erweitert sich jetzt bereits diese Woche um ein Bienenvolk in Kanada und eins voraussichtlich in Palästina.
Toll. Und was sind so bisher die ersten Reaktionen dieses Kunstwerk, wenn man es denn da betritt im Ruru-Haus? Ist ja erstmal so ein bisschen kryptisch, muss man sagen. Ich habe beschrieben, also es ist einerseits sehr sinnlich, aber wenn man es dann versucht zu durchdringen, dann ist es ein bisschen kompliziert. Wie reagieren die Leute?
Ich glaube, sie stellen sich erstmal Fragen, weil wir versuchen schon zu erklären, dass es hier darum geht, anders auf unser Zusammenleben mit nichtmenschlichen Akteuren zu gucken. Das ist erstmal wichtig, dass solche Fragen überhaupt aufgeworfen werden. Und tatsächlich erklärt sich vieles in unserer parlamentarischen Sitzung am kommenden Sonntag und den darauffolgenden parlamentarischen Sitzungen. Und das ist vielleicht auch das Entscheidende. Hier passiert natürlich viel im Machen. Ja, also in dem wirklichen sozialen Austausch miteinander. Also das eine sind natürlich schon, und das ist auch schön, die sinnlichen Aspekte, also tatsächliche Objekte. Aber das Wichtige sind natürlich auch der soziale Austausch. Und da wird man dann noch ein bisschen mehr verstehen.
Ja, also wir fassen zusammen, es geht wirklich um das Prozesshafte dieser Documenta. Ingo Ahn, vielleicht nochmal als Kunstkritiker. Das heißt doch wahrscheinlich, es macht wirklich unbedingt Sinn, mehrmals zu dieser Documenta nach Kassel zu kommen.
Es macht Sinn, auf jeden Fall mehrmals dazu zu gehen. Ich meine, 1400 oder 1500 Künstler kann man natürlich nicht in 2,5 Tagen Preview, die wir jetzt hier so hinter uns haben, sehen. Und vor allen Dingen sind natürlich auch viel Materialien, wo man sich rein vertiefen muss. Man flaniert nicht einfach nur an ein paar Skulpturen und Bildern vorbei. Und wenn man das wirklich erfahren will, dann braucht man mehr. Und für mich erfüllt eigentlich diese Großausstellung etwas, was die letzte Documenta im Titel trug, Learning from the South von Adam Cimcik, die Documenta 14. Hier viel stärker als damals vor 5 Jahren, weil hier die Kollektive und Künstler vor Ort alle da sind und davon berichten. Und in dieser Massierung hat es das bisher einfach noch nicht gegeben. Und das finde ich das Großartige an dieser Documenta.
Sagt unser Kunstkritiker Ingo Ahren. So viel von uns für heute vom Friedrichplatz in Kassel. Ganz herzlichen Dank für eure Eindrücke, eure Expertise. Unser großes Plädoyer an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Kommen Sie nach Kassel. Ein paar Tipps haben Sie gehört. Vielleicht vorher schon mal das Programm durchsuchen und gezielt ein paar wenige Punkte raussuchen, die Sie interessieren. Es ist so gut wie unmöglich, alles bei nur einem Besuch zu bewältigen. Weniger ist mehr. Kommen Sie dafür lieber mehrmals.